Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 4. März 2024. Ja, und ihr Lieben, wir haben so unendlich viel wieder auf der Liste, dass wir am besten gleich anfangen. Vorher muss Andreas euch aber noch einen Hinweis geben, wie es hier aussieht. Wir sind heute in einem anderen Studio, andere Geräusche, vielleicht ein bisschen eine andere Energie nicht, aber ein anderer Ton, oder?
Das könnte sein, aber das liegt ja nicht an der Stimmung, sondern schlicht und ergreifend an dem Hall in diesem Raum hier. Wir haben aber von hier aus auch die Möglichkeit, auf den See zu sehen. Und der ist wie immer in einem, nein, nicht wie immer, aber wie oft, in einem tiefen Blau, changiert so leise vor sich hin. Der Himmel ist ganz blau, die Sonne scheint, wirklich kein einziges Wölkchen am Himmel. Und wir erwarten einen wunderschönen Tag und es sind leichte Plusgrade. Es taut.
Es kommt auch wieder etwas Grünes bereits aus der Erde, die ja inzwischen fast wieder freigelegt ist von dem Schnee. Und ja, wir fangen mit dem Einsehen an. Da werde ich euch bald die ersten Bilder einstellen. Also ein bisschen muss ich noch hinwarten, nämlich bis zum nächsten Vollmond. Weil letztes Jahr habe ich bei Vollmond eingesät. Und Andreas, war es eine gute Ernte?
Ja, es war eine gute Ernte. Und ich habe gestern alles vorbereitet für unser Gewächshaus und von innen mit einem Hochdruckreiniger das Grünzeug alles weggesprüht, was sich da so in einem Jahr dann so festsetzt an den Fenstern.
Da war ja zum Teil noch was von den Hühnern dabei, weil die hattest du da ja in Quarantäne gesetzt.
Naja gut, aber die Hühner, die haben da ja nicht die Scheiben dreckig gemacht, sondern mehr den unteren Bereich und das gilt ja schon als Dünger. Also es geht vor allem um die Pflanzen und um die Tomaten, die dann doch da so viel Grünspan dann da an die Scheiben ransetzen. Alles runter, alles sauber, sieht aus wie neu.
So, wie schön. Dankeschön, dass du das gemacht hast und damit sind wir auch also fast themengleich bei den internationalen Meldungen. Wir fangen mal in den USA an. Da finden ja die Präsidentschaftsvorwahlen statt der Republikaner. Und Donald Trump fährt einen Sieg nach dem anderen ein, heißt es unter anderem beim Handelsblatt. Aber da kann man in jede Zeitung schauen, auf jedes Portal, wobei man feststellt, dass die Mainstreamer darüber nicht so gerne berichten. Aber man findet es in allen Sprachen. Also jetzt am Samstag hat der aktuelle Präsidentschaftsbewerber wieder große Siege eingefahren in den Bundesstaaten Michigan, Missouri und Idaho. Und er hat ja noch eine Gegenkandidatin, die Nikki Haley, eine letzte Konkurrentin, die aber auf der Strecke zu bleiben scheint. Also er hat zum Beispiel in Missouri, der Herr Trump, 100% der Stimmen geholt, dementsprechend Frau Haley nichts. In Michigan hat er 98% der örtlichen Delegiertenstimmen eingefahren. Und ja, so sieht das fast überall aus, Andreas. Das heißt, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, der dann wahrscheinlich, wie es aussieht, gegen Joe Biden ins Rennen ziehen wird, der steht fest.
Na gut, wenn man bei den Demokraten nicht noch einen anderen aus dem Hut zaubert, da gibt es ja auch einige Menschen, die da schon irgendwo Spalier stehen könnten. Aber das sind natürlich alles Gerüchte. Interessant ist, dass Herr Trump offenbar in der Lage ist, den Menschen ein Gefühl eines wirklichen Neuanfangs zu geben. Er wird als charismatisch empfunden und darum geht es ja letztendlich auch. Das Interessante ist gerade dein Satz, dass du sagtest, die Medien interessiert das nicht, dass diese Dinge laufen, beziehungsweise es interessiert sieht sie schon, aber sie berichten nicht. Aber was dahinter steht, ist natürlich die Verachtung der eigenen Bürger, die das nämlich interessiert. Und die Menschen haben ein Interesse an bestimmte Richtungen oder an einen bestimmten Politiker oder an eine bestimmte politische Grundhaltung. Und das interessiert die Medien nicht. Die Medien interessieren sich nämlich nicht für die Menschen, für die sie eigentlich berichten, sondern ausschließlich für sich selbst. Das heißt, sie berichten eigentlich nur noch in eigener Sache um ihre eigenen Vorteile durch dieses Konglomerat oder durch die Komplizenschaft eben halt dort aufrechtzuerhalten.
Ihre eigenen Vorteile haben sie, indem sie große Geldgeber, oft selbsternannte Philanthropen haben, die da ordentlich was reinschießen und natürlich die Bundesregierung selber auch, Andreas. Und damit ist ja klar, so wird das Überleben der Hofberichterstatter derzeit ja noch subventioniert, auch durch die Zwangsgebühren der Öffentlich-Rechtlichen.
Die alternative Szene bekommt dadurch einen unglaublichen Aufwind und der Booster zugunsten der Alternativen wird immer stärker statt schwächer. Und immer mehr Menschen wenden sich angewidert einfach ab von diesen Hofberichterstattern und sagen, es reicht. Und die sind in einem Dilemma und da kommen die nicht mehr raus. Wenn Sie jetzt nämlich sagen würden, wir gehen jetzt plötzlich seriöse journalistische Wege, das wäre ja Neuanfang über viele Jahrzehnte jetzt, dann würden natürlich die Geldflüsse von den sogenannten Philanthropen relativ schnell wegfallen und die anderen würden über sie herfallen und das wäre ein hohes Risiko. Und so stehen sie alle gemeinsam und halten sich verzahnt gegenseitig in einem Schwitzkasten. Interessant ist zu erkennen, dass diese Machtposition auch hier nur von ein oder zwei Leuten ausgeht, also von einer Handvoll genau genommen und eine Riesengruppe von Medienunternehmen hängen alle dran an diesem Tropf und können sich nicht dagegen wehren. Das ist nichts anderes als das System Politiker und Bürger.
Ich möchte da auf Roland Tichy hinweisen, der in unserem Vorgespräch für den Kongress gesagt hat, also sinngemäß gesagt hat, die können gar nicht anders. Sie müssen die Berichterstattung abliefern, die denen, die ihnen das Geld geben, nützt und nicht etwa schadet.
Ja, aber wir sehen natürlich auch, dass es funktionieren kann. Ich denke mal an Julian Reichelt. Der hatte ja nun lange Zeit die Bild-Zeitung geprägt als Chefredakteur. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat die Bild-Zeitung damals recht gut gefallen. Denken wir mal einfach daran, wie diese Sendungen gewesen sind, abends im YouTube-Fernsehkanal, wo auch mal kritisch berichtet werden durfte. Und seit Julian Reichelt weg ist, ist da nichts mehr von zu merken. Die ganzen Sendungen sind abgeschafft und wir haben wieder das alte Schema wieder. Mittlerweile guckt man dann auch kaum noch hin, weil man auch nicht mehr wirklich viel erwartet. Aber es ist schon interessant. Das bedeutet aber, Julian Reichelt ist heute in aller Munde. News und wie sie alle da sind, die haben richtig ziemlich viel Zuwachs. Auch da stehen natürlich Geldgeber im Hintergrund. Aber was entscheidend ist, dass die Menschen einfach an objektiver Nachricht interessiert sind. Und ob die immer objektiv ist, das weiß man nicht, weil niemand ist objektiv, jeder ist immer subjektiv, aber man kann es zumindest wollen. Und das kann ich bei den Öffentlichen oder so gar nicht erkennen, dass sie es überhaupt wollen.
Also bei vielen nicht. Ne? Es gibt ein paar Ausnahmen, die dann immer doch an mancher Stelle kritisch berichten. Die Welt, die Bild auch hin und wieder, denn es gibt so Themenbereiche, damit beschäftigt man sich dann schon und das ist auch der Grund, warum wir da auch immer wieder reinschauen, weil wir durchaus interessante Sachen dort auch finden, werden wir auch heute draus zitieren. Und damit sind wir bei dem großen Skandal vom Wochenende. Wir hatten hier einen Sonderpodcast gemacht über die Entwicklungen durch ein abgehörtes Telefonat, beziehungsweise es heißt, es sei eine Videokonferenz gewesen zwischen deutschen Offizieren, da ging es hoch her. Und inzwischen sind natürlich deutsche Politiker dabei, wie Herr Pistorius als Verteidigungsminister oder Scholz himself zu beteuern. Also hat eigentlich gar nichts mit nichts zu tun und es ist eine Desinformationskampagne Russlands, so hatte das Boris Pistorius gestern am Sonntag gesagt. Und er habe vorerst keine Konsequenzen gezogen. Jetzt müsse man erst mal den Bericht des militärischen Abschirmdienstes abwarten. Wir gehen in diese Causa gleich noch mal ganz konkret rein. Andreas, man fragt sich natürlich, und es gibt jetzt schon gewisse Geheimdienstexperten, die auspacken, in den freien Medien meistens und über eine gewisse Brisanz dieses Bundeswehr-Leaks berichten. Wer könnte denn überhaupt den Auftrag gegeben haben für dieses Gespräch, wo sich die Offiziere, hohe Generäle zusammengefunden haben, um zum Beispiel über den Angriff auf die Krimbrücke zu fantasieren? Wer gibt so ein Gespräch in Auftrag?
Ich denke mal, das ist gar nicht mal unbedingt eine Situation, dass es in Auftrag gegeben werden muss, sondern das kann eine Zwangslage militärischer Art sein, die sich uns nicht erschließt. Wir sehen ja, dass die Ukraine momentan wirklich quasi abstürzt und kann sich kaum noch halten gegen die mächtige russische Größenordnung, die dagegen steht. Das ist ein großes Problem und dadurch dadurch könnte eventuell schon eine Grundlage gesehen sein. Denn es ist schon ungewöhnlich, dass ja auch aus verschiedenen Orten der Welt dieses Schnelle zusammengeschaltet werden. Was ja auch ungewöhnlich war, ist, dass sie sich mit Namen angesprochen haben, nicht mit Pseudonymen. Was ungewöhnlich war, dass sie wirklich tatsächlich auch Daten rausgelassen haben. Das heißt, von einer Desinformationskampagne Russlands kann überhaupt keine Rede sein, sondern das war eine Informationskampagne von Russland, was in Deutschland abgeht. Denn die haben ja nicht irgendwelche Kommentare dazu gemacht, sondern sie haben schlicht und ergreifend Dokumente ins Netz gesetzt, die von deutschen höchsten Offizieren selbst verfasst wurden. Und das war ja der eigentliche Punkt. Also was hier so abläuft, auch diese peinliche Verhaltensmuster, gerade von Herrn Pistorius, also viel wirklich inkompetenter und peinlicher kann man sich eigentlich kaum benehmen, hier über solche Dinge zu sprechen, über eventuelle Spekulationen von Russland oder Treiben des Auseinanderführens, Informationskrieg gegen uns. Das ist es eben definitiv nicht, sondern es ist unglaublich wichtig und wir können eigentlich sogar sehr dankbar sein, speziell auch in Deutschland, dass die Menschen erfahren, was tatsächlich in den obersten Rängen der Bundeswehr diskutiert wird, woraus man schließen kann, dass das in den obersten Rängen der Politik diskutiert wird. Es geht nämlich um junge Menschen, junge Männer und Frauen, die in den Krieg einziehen könnten und ihr Leben verlieren können. Das ist ja nicht irgendeine Petitesse, wie du immer sagst, sondern das ist eine hochgradig ernste Angelegenheit.
Ja, danke für erstmal diese Ausführungen. Wir werden heute uns der internationalen Presse zuwenden. Wie berichten die USA, die Briten, wie berichten die darüber, die Franzosen, die Italiener? Denn es ist natürlich ein weltweiter Skandal geworden, der Deutschland tatsächlich überhaupt nicht mehr gut aussehen lässt. Und eventuell, über diese Gefahren würde ich gerne mit dir nachher sprechen, eben solche birgt für das internationale Standing der Deutschen. Wir gucken vorher mal in die Bild, denn die haben die interessante Frage gestellt, warum verraten die Russen jetzt, was sie wissen? Und dazu haben sie den Ex-BND-Chef August Hanning, so heißt er, interviewt. Und der sagt, normalerweise werden erfolgreiche Abhöraktionen nicht öffentlich gemacht, um der Quelle nicht zu schaden. Und dass die Russen diese Zugänge aufs Spiel setzen, um Deutschland zu schaden, deute auf etwas anderes hin. Wörtlich, dieser Leak könnte nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein. Hanning geht davon aus, dass die Russen noch viel mehr abgehörtes Material haben könnten. Und die gleiche Meinung etwa vertritt der Militärexperte Carlo Massala von der Bundeswehr-Uni in München. Ihm zufolge geht es den Russen auch darum, die mögliche Lieferung der Taurus-Marschflugkörper damit endgültig zu verhindern. Er sagt wörtlich, nun sei sichergestellt, dass Olaf Scholz die Taurus definitiv nicht an die Ukraine liefern wird. Und dies belege eben die hysterische öffentliche Reaktion auf eine mögliche deutsche Kriegsbeteiligung.
Naja, also man kann ja auch davon ausgehen, dass alles, was die Offiziere über das Taurus-System besprochen haben, das dürfte, so sagen natürlich alle Experten, und das sagt dann auch der gesunde Menschenverstand, für Moskau überhaupt kein Geheimnis gewesen sein. Dass es sich dabei natürlich um eine Propaganda der Russen handelt, das liegt ja auf der Hand. Das Problem ist aber, Moskau nutzt die Gespräche der Deutschen und muss keine eigenen Quellen irgendwie sogar offenbaren oder selber zurechtbasteln, sondern sie lassen ganz einfach den Feind sprechen. Und damit offenbart er sich von allein. Und das ist eigentlich dieses wirklich Erbärmliche, was hier gerade läuft, wenn man sich mal so die Infrastruktur dieser westlichen Strukturen anguckt. Nicht nur, dass sie nicht einmal mehr abhörsicher telefonieren können, sondern dass sie ganz offen miteinander reden, sich mit Namen ansprechen und auch unzweifelhaft einen Angriff des Westens gegen die Kerschbrücke eben halt auf der Krim eben halt sprechen. Und das sind ja nun wirklich die entscheidenden Faktoren. Man muss nichts erfinden. Das ist gar keine große Propaganda, sondern nur das Nutzen der Worte.
Es wird auch hier die Frage gestellt, ob Geheimnisse verraten wurden. Und Bild sagt nein. Nahezu alles, was die Offiziere über das Taurus-System besprochen haben, dürfte, so Experten, für Moskau kein Geheimnis gewesen sein. Das Problem aber, Moskau nutzt die Gespräche der Deutschen, zum Beispiel über britische und amerikanische Militärberater in der Ukraine, zu Propagandazwecken und muss eben, du hast es auch schon gesagt, eigene Stellen dabei nicht offenbaren. Die wirkliche Brisanz, die in diesem Gespräch über 30 Minuten hat es gedauert, offenbar wurde, kommt hier eigentlich gar nicht wirklich zum Tragen.
Naja, es wird so fast dargestellt, als wäre es so, dass jetzt nichts Neues in Rom wäre. So nach dem Motto, alles das, was wir gehört haben, das weiß man schon. Das mag ja sein, dass die Geheimdienste das wissen. Die Betroffenen aber, die in den Krieg ziehen sollen, die wissen es nicht. Das sind nämlich die Bürger. Und darum geht es letztendlich, dass die Bürger erfahren, was eine Gruppe von Lobbyisten, eine Gruppe von Kriegs- oder Militärstrategen letztendlich vorhaben. Und die schicken nicht ihre eigenen Kinder in den Krieg, sondern das sind dann eben halt die Kinder von Müttern, eben halt von anderen Familien, die sie nicht einmal kennen. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass hier eine großflächige Diskussion stattfindet.
Ja, und es wird hier auch die Frage gestellt, ob man davon ausgehen muss, dass auch der deutsche Bundeskanzler abgehört wird. Und hier wird die Antwort gegeben, natürlich, Moskau hört wie andere Dienste auch alles ab, was abzuhören ist im Ausland. Das sei also alles normal, das Belauschen des Kanzlers, ganz normales Agentenhandwerk. Und es wird dein Lieblings-CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter zitiert, der sagt, er halte es für hochwahrscheinlich, dass weitere Mitglieder aus der Bundesregierung und den Ministerien abgehört wurden, bis hin zum Kanzler und seinem direkten Umfeld. Wörtlich, es ist nur eine Frage der Zeit und passenden Gelegenheit, diese zu veröffentlichen. Es wird sein, sobald es Russland in den Kram passt, denn Russland hat uns längst als Kriegsgegner benannt.
Naja, also das Abhören von Gegnern, das findet ja statt, weil Misstrauen ist. Weil man nicht weiß, ob man dem Nachbarn, in diesem Fall Europa, trauen kann. Dasselbe Problem haben wir auch in den USA. Die USA beispielsweise misstraut ja auch Europa und speziell Deutschland. Frau Merkel ist ja auch von den Geheimdiensten abgehört worden, wo also regelrechte, ich sag mal, Handy-Telefonate oder SMS oder sonst was abgefangen wurden. All das ist bekannt und das zeigt eben halt, dass USA Deutschland genauso wenig vertraut, wie Russland Deutschland vertraut, weil sie von beiden Seiten letztendlich abgehört werden. Das ist typisches Gebaren. Wenn zum Beispiel USA Deutschland vertrauen würden, dann könnten sie doch zum Beispiel ihre ganzen amerikanischen Truppen abziehen. Wozu brauchen sie denn die Truppen noch in Deutschland, um sie damit auch im Griff zu haben? So könnte man das ja immer auch interpretieren. Warum ziehen sie die Gruppen nicht ab?
Gute Frage. Was soll jetzt passieren? Olaf Scholz und auch Herr Pistorius als sein Verteidigungsminister, die haben jetzt beteuert, sie wollen aufklären, wie es zu diesem Leck kommen konnte. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das ist ja die Chefin des Verteidigungsausschusses, kritisiert in Bild wörtlich, auch 2 Jahre nach der Eskalation des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine scheinen bestimmte staatliche Strukturen in Deutschland nicht hinreichend auf die Sicherheitslage eingestellt zu sein. Und sie fordert, diese Naivität muss ein Ende haben. Putin hat uns im Visier.
Ja, und jetzt kommt das Ganze natürlich und wird interessant. Deutschland ist nach dem Grundgesetz zu einer Friedenspflicht verpflichtet. Sie müssen den Frieden wollen. Ein Herr Kiesewetter von der CDU, eine Frau Strack-Zimmermann von der FDP sind definitiv, das kann man deutlich erkennen, nicht am Frieden interessiert, sondern ausschließlich daran, die Rüstungsindustrie als Vertriebsbeauftragte offenbar zu füttern, mit Umsätzen. In dem Moment, wenn ich wüsste, dass ich so einen in der Partei habe, der gegen das Grundgesetz verstößt, würde ich doch versuchen, ein Parteiausschlussverfahren zu machen. Also warum läuft eigentlich von der CDU kein Parteiausschlussverfahren? Das hat man dann gemacht, beispielsweise gegen Herrn Maaßen, weil man dann gesagt hatte, er hätte sich dann gegen die damaligen, was war denn das? dass in Dresden, glaube ich, gegen die, oder Chemnitz, gegen diese Treibereien von Ausländern beispielsweise dort dagegen ausgesprochen. Das reicht aus. Aber wenn einer mit dem Dritten Weltkrieg spielt in der eigenen Partei, das heißt, Kiesewetter die ganze CDU als Kriegstreiber infiziert. Die CDU, die sich nicht von ihm distanziert, outet sich damit auch zum Kriegstreiber. Das finde ich interessant, eine Kriegstreiberpartei, die das eben halt mit sich machen lässt.
Stimmt, was du sagst. Das stimmt überhaupt. Ich habe noch kein Dementi gehört von irgendeiner eigentlich konservativen Seite. Die Grünen ja sowieso, die FDP mit Frau Strack-Zimmermann sind alle kräftig dabei. Andreas, Herr Pistorius spricht ja in seiner ersten Pressekonferenz davon, dass wir in Deutschland jetzt nicht so aufgeregt reagieren sollten und diese Spekulationen von Russland überhaupt nicht diskutieren sollten. Und er lehnt außerdem einen Untersuchungsausschuss ab, weil man in Deutschland dann womöglich breitflächig eine drohende Kriegsgefahr unter anderen Gesichtspunkten diskutieren könnte. Wie würdest du denn diese Aussagen kommentieren?
Naja, diese arrogante Dreistigkeit, die läuft ja aus meiner Sicht nach dem Motto, was Herr Pistorius bietet: Es geht dem deutschen Volk nichts an. Wenn eine Gruppe von Waffenlobbyisten und Kriegstreibern wie Strack-Zimmermann oder Kiesewetter Deutschlands jetzt in den Krieg manövrieren sollen. Da sprechen also höchstrangige deutsche Offiziere interne Planungen über westliche Angriffe gegen Russland aus, unzweideutig. Was für Deutschland de facto eine Kriegserklärung an Russland bedeutet. Gleichzeitig spricht man in den Medien, die auch in dieser Situation noch, die haben ja auch Kinder, die Reporter, denke ich mal, die sich wieder als Komplizen der Kriegstreiber mit einbinden lassen, offen von einer Kriegstüchtigkeit der Deutschen, die sie gefordert werden soll, die man anvisieren muss. Kurz, die Eltern von kriegstauglichen, ich sage mal, Soldatenmaterial geht es nichts an, wenn man hier dramatische Familientragödien offenbar im Visier hat, indem man junge Männer und auch Frauen eventuell fahrlässig in den Tod schicken will. Das ist die Dramatik, um es mal ganz klar auszudrücken.
Also, das Ganze geht das deutsche Volk nichts an. Jetzt belegt ja dieses Tondokument, ja, dessen Echtheit ja nicht einmal von der deutschen Regierung angezweifelt wird, dass es ja wohl auch eine rechtliche Komponente der UN gibt, die jetzt mal zu diskutieren wäre. Spannenderweise wurden alle logischen Fragen durch die geladene Presse aber nicht gestellt, die sich eigentlich sofort aufdrängen.
Ja, das hat mich wirklich geschockt, als Herr Pistorius seine jämmerliche Rede gehalten hat und da waren die ganzen Reporter dann vor ihm und nicht einer hat eine ordentliche Frage gestellt, die sich ja sofort aufdrängt. Nochmal, Deutschland wird gerade in einen Krieg eventuell gezogen und dafür werden Dokumente geliefert von deutschen hochrangigen Politikern. Was hat das eigentlich für eine Wirkung auf die gesamte restliche Welt, was hier abläuft? Und es ist für mich so ein bisschen wie bei den Schlafwandlern, wie Christopher Clark das in seinem gleichnamigen Buch beschrieben hat. Das heißt, die Generation direkt vor dem Ersten Weltkrieg. Und das Problem ist immer wieder, die Menschen erkennen erst dann die Lage, wenn die ersten Toten an den Fronten zu beklagen sind und die Leichen oder deren Reste dann in einem Sarg mit einer Nationalflagge nach Hause transportiert werden. Wir kennen das aus Afghanistan, Syrien und so weiter, wenn US-Amerikaner dann zurückgebracht werden. Und das sind eben halt die Bilder. Und es geht darum zu verhindern, dass dann irgendwann die Särge mit einer deutschen Fahne oben rüber zurückkommen.
Ja, du machst das hier drastisch klar. Das ist wahrscheinlich auch wichtig, denn es geht auch darum, dass die Menschen erkennen, was hier eigentlich mitten in der Entwicklung schon fast final sich zu welchem Ziel hinbewegt. Aber jetzt komm doch bitte noch kurz auf den völkerrechtlichen Verstoß dieses geleakten Vorgangs, den die deutschen Offiziere hier offengelegt haben. Uns ist da etwas zugeschickt worden. Daraus kannst du mal vielleicht zitieren.
Ja, das ist mir freundlicherweise von einer Mitarbeiterin einer Partei interessanterweise. Und ihr wisst, was wir von Parteien halten. Und zwar ist das die Basispartei. Das hat sie mir freundlicherweise geschickt. Dann ist es für mich viel einfacher, die Sache dann zu überprüfen, als selbst zu recherchieren. Und auf deren Webseite, dann nimmt man zu dem Vorgang Stellung. Und ich finde, das machen die gut. Die in den Artikeln 1 und 2 der UN-Charta verankerten Grundprinzipien des Völkerrechts sind für die Mitgliedstaaten der UN verbindlich. Das ist eine wichtige Grundaussage als Überschrift. Sowohl Präambel als auch die Artikel 1 und 26 des deutschen Grundgesetzes haben das Friedensgebot zum Gegenstand. Ich habe das gerade schon gesagt. In einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, ist die zentrale Aussage zur Friedenswahrung in der Präambel unseres Grundgesetzes. Nochmal, das Friedensgebot ist damit zum Staatsziel erhoben. Man muss sich die Konsequenzen davor machen. Und jetzt schreibt eben halt dass die Basispartei dazu, das fand ich auch gut und ich kann das einfach übernehmen. Wir fordern Bundesregierung und das Verteidigungsministerium auf, unverzüglich Stellung zu nehmen zu diesem ungeheuerlichen Vorgang. Und die Teilnehmer der Konferenz, also diese Generäle, in aller Härte zu bestrafen. Wie es das Grundgesetz verlangt. Wir reden hier nur von einer Rechtsforderung, die längst geschrieben ist. Statt von Kriegstüchtigkeit zu reden, soll Deutschland endlich alles für seine Friedenstüchtigkeit in und für Europa voranbringen. Dazu gehört unbedingt das aktive Einsetzen für Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg. Zitat Ende auf der Seite der Partei. Jeder weiß, dass wir insgesamt beim Thema Parteien, wie gesagt, kritisch sind. Aber hier geht es um Millionen Menschen, deren Leben man im Interesse einer Kriegsindustrie hier zurzeit gefährdet.
Wenn man dieses Kriegsgeschrei hört, das einem ja täglich aus dem Bundestag entgegendröhnt, dann fasst man sich an den Kopf und kann eigentlich nur zu der Vermutung kommen, dass die Damen und Herren Minister und Abgeordneten des Bundestages ja, den Geschichtsunterricht in der Schule geschwänzt haben. Was kann man denn tun, um die Menschen jetzt aufmerksam zu machen und sich eben nicht vor diesen unsinnigen Karren des ideologischen Kampfes gegen rechts spannen zu lassen? Ich sehe sie schon wieder marschieren.
Ja, das ist die Problematik. Und nun sind wir aber in einer Zeit, wo wir mit Argumenten schwer aufkommen, sondern die Emotionen regieren. Und ich habe da einen Brief bekommen von einem ehemaligen Offizier der Bundeswehr. Übrigens ist er Träger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr in Gold. Das hat er dazu geschrieben und das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Und der schreibt dazu aktuell, auch voller Sarkasmus, in seinen Worten, sehr viel überzeugender wären Ihre Forderungen, nämlich die der Politik, wenn Sie den Verteidigungsminister beauftragen würden, ein Elite-Sturmbataillon aufzustellen, das aus den Söhnen der Minister und der Abgeordneten der Bundesrepublik besteht. So, die sollten jetzt ihre Söhne voranschicken. Deren Aufgabe sollte sein, den übrigen Truppen voran die Stellung des eingegrabenen Feindes zu überrennen. Die Feinde bräuchten nicht getötet zu werden. Eine Fesselung mit normalen Kabelbindern würde vorerst genügen. Das ist also sehr sarkastisch geschrieben. Die Töchter der Abgeordneten, die sollten ihre Brüder dahin unterstützen und Munition und Verpflegung unmittelbar hinter ihnen nachzuführen. Damit sie ihr Kreuz nicht verrenken, sollte man sie mit geländegängigen Sackkarren ausrüsten. Extra große Luftbereifung. Also hier wird es einfach mal so ein bisschen runtergebrochen, versucht mit einem Hauch von Humor, was hier eigentlich nicht passt, aber um die Menschen auch noch zu erreichen. Unmittelbar vor der Erstürmung, so schreibt er, das Kreml sollte dann angehalten werden, um Putin ein Ultimatum zu stellen. Herauskommen mit erhobenen Händen, ansonsten wird auch die letzte Bastion des Gegners gestürmt. Und das würde das Wählervolk mitreißen, so schreibt er. Und es würde gerne auch seine Söhne und Töchter an die Front schicken, um den Elitesoldaten nachzueifern, der Söhne und Töchter der Abgeordneten.
Ja, sarkastisch. Aber vielleicht kann man durch solche wirklich drastischen Worte die Lage für die Bürger etwas erkennbarer machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wieder stehe ich vor einem großen Rätsel, dass diese Riesenkausa nicht in einem Brennpunkt, in Sondersendungen diskutiert wird, sondern man versucht da ganz vorsichtig mit diesem zarten Besen den Teppich zu heben und das drunter zu kehren und ganz schnell wieder zu dem ganz normalen Tagesgeschäft zurückzukommen.
Ja, das ist eine der größten Katastrophen in den letzten Jahrzehnten, die die Bundeswehr jetzt erfahren muss oder auch die Bundesrepublik Deutschland, wenn solche Dinge nach außen kommen. Und diese unfassbare Situation wird runtergeschoben. Wir haben das ja schon vorher gehabt, was ja auch schon unfassbar mit der Nord Stream 1 und 2, als auch Herr Scholz dann vollmundig erklärt hatte, wir werden die Sache ganz schnell aufklären und ganz offen. Nichts von dem passierte und wir merken eben halt jetzt, wie verachtet das eigentliche Volk wird von diesen Funktionären, die hier angeblich die Regierung stellen. Ich werde in meiner Wortwahl immer härter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich zutiefst erschüttert bin, weil wir haben alle, auch wir, Freunde und Familienangehörige in Deutschland, wir sind ja auch alle irgendwie betroffen mit der alten Heimat. Und es erschreckt, wenn man sieht, auf welcher Basis hier operiert wird.
Du hast es vorhin gesagt, die Schlafwandler von Christopher Clark, das sind die Situationen, die ausschlaggebend sind dafür, ob wirklich Krieg geführt werden kann mit der Unterstützung des Volkes. Allerdings sind auch die Mechanismen derartig subtil, mit denen die Menschen kriegstüchtig gemacht werden, dass man schon ein bisschen mehr als nur gerade ausdenken muss, um das zu erkennen. Lass uns jetzt doch mal schauen, was sagen andere Länder. Also erstmal Russland ist ja nun direkt betroffen. Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, der hat erklärt, dass dieses abgehörte Telefongespräch ein eindeutiger Beweis ist, wie die westlichen Staaten sich direkt in den ukrainischen Konflikt einbringen. Allerdings sagt er, müsse noch geklärt werden, ob die Handlungen, die jetzt durch die drei Generäle bekannt geworden sind, die Bundeswehr in Eigeninitiative durchführt und inwieweit der deutsche Kanzler die Situation überhaupt noch kontrolliert. Oder es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich um die offizielle Staatspolitik Deutschlands handle. Das liest man bei RIA Novosti und bei der russischen Nachrichtenagentur TASS. Egal, ob das eine oder andere zutrifft, es ist in jedem Fall schlecht, heißt es hier. Denn in beiden Fällen ist es Fakt, dass sich das Land direkt in die ukrainische Angelegenheit einmischt.
Naja, die Frage ist natürlich rhetorisch, wenn man fragt, ob der deutsche Bundeskanzler Scholz die Situation noch kontrolliert. Jeder weiß, dass er nicht kontrolliert, sondern offenbar ja regelmäßig auch nach Washington fliegt, um dann dort seine Informationen abzuholen, was er zu denken und zu entscheiden hat. Und da ist natürlich auch der falsche Adressat. Ich denke auch nicht, dass Bundeswehroffiziere dieser Klasse im Alleingang hier so ein Stauffenberg-Projekt laufen lassen, sondern es geht hier aus meiner Sicht ganz klar um Strukturen, die offenbar anliegen und die aus ganz anderen Dimensionen, wahrscheinlich Pentagon oder sonst wo, eben halt reinpassen müssen. Wir dürfen nicht vergessen, USA hat vor allem ein Interesse und das ist die pazifische Seite mit Taiwan, China und so weiter. Und diese ganzen Geschichte aus USA nur ein Nebenkriegsschauplatz sind. Nur die Menschen, die davon betroffen sind, wie die Deutschen oder damals in Afghanistan die Afghanen oder die Syrer oder wer auch immer oder die Iraker, das ist eben halt blöd, wenn man dann der selbst dort wohnt, auch wenn man zum Nebenkriegsschauplatz degradiert wird.
Es gibt ein Statement von Dmitri Medvedev, dem Ex-Präsidenten. Jetzt ist er stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates. Und der hat zu den durchgesickerten Informationen vor allem ganz konkret einem möglichen Angriff der Bundeswehr auf die Krimbrücke gesagt, Moskau werde Zurückhaltung üben, sich aber an alles erinnern. Die deutsche Bevölkerung solle verstehen, wörtlich, was wir während des großen Vaterländischen Krieges getan haben. Das hat er bei einem Marathon der russischen Gesellschaft Saninje, also Wissen heißt das, im Rahmen des Weltjugendfestivals gesagt. Andreas, wenn er sagt, Moskau wird Zurückhaltung üben, sich aber an alles erinnern und wir jetzt an die Aussagen mancher Experten oder auch von Herrn Kiesewetter denken, die sagen, eventuell haben die Russen noch mehr in der Hand, in der Hinterhand, in petto an Geheiminformationen, dann könnte das ja auch eine Strategie der Russen sein, dass die sagen, okay, wir sind ganz großmütig, wir halten uns erstmal zurück und dann kommt ein nächster Hammer, der offenbar wird und dann sagen sie so, jetzt aber Ruhe mit oder Schluss mit der Ruhe.
Naja, also wir haben ja schon eine Situation, die ja auch mittlerweile im Kontext zu sehen ist, der jüngeren Vergangenheit, wie Russland mit den Verträgen von Minsk umgegangen ist, mit der Revolution 2014, die US-amerikanisch stark geprägt war in der Ukraine und all diese Dinge. Und man wundert sich ja tatsächlich über die zurückhaltende Art, die Russland ausübt. Das hängt natürlich auch mit militärischen Gründen zusammen, weil sie einfach gar nicht so groß sind. Die haben zwar viel Land, aber die sind nicht überbevölkert und sie müssen natürlich auch erstmal ihre Rüstung in Gang bringen. Und wir wissen natürlich heute, dass Russland rüstungsmäßig besser dasteht als vor dem Ukraine-Konflikt 2022. Das heißt, sie haben weniger Munition verbraucht, als sie jetzt an neuen Produktionsstandorten nachproduziert haben. Und das ist ja auch so ein Problem, was man jetzt im Westen immer mehr erkennt und vor allem die Beliebtheit der BRICS-Staaten und auch dieser ganzen internationalen Strukturen der BRICS, die ja mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, während die G7 nicht einmal 10% der Weltbevölkerung ausmachen und die G7 auch wirtschaftlich schwächer ist als die BRICS. Das sind auch alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, an der Stelle hat Medvedev, den ich eigentlich sonst als Hardcore empfinde, wo ich sehr kritisch auch gegenüber bin, wir können froh sein, wenn wirklich seine Worte dort in dem Gehörgang im Kreml auch landen, dass man eben halt sagt, wir unterscheiden zwischen dem Wunsch der Bürger in Deutschland und der Politik, die dort offiziell geführt wird. Und das ist eigentlich noch eine etwas beruhigende Nachricht.
Heute habe ich gerade gelesen in der ausländischen Presse, ich habe es aber noch sonst nirgendwo gefunden, dass Pakistan jetzt den Antrag gestellt hat, den BRICS beizutreten.
Ja, wundern würde es mich nicht. Gehört auch mit zu der großen Road and Belt Initiative, also zur Seidenstraße.
Also was hat Herr Medvedev noch gesagt? Er sagt, das ist das Problem. Die Deutschen scheinen nichts verstanden und nichts gelernt zu haben. Aber wenn wir von der heutigen Diskussion absehen, dann ist das, was wir gesehen und gehört haben, eine Diskussion darüber, wie man hinter dem Rücken eines anderen gegen Russland kämpft und unsere zivilen Objekte zerstört, die zahlreiche Menschen nutzen. Damit meint er die Krim-Brücke, die Kertschbrücke. Sie, heißt es weiter, diskutieren das eiskalt, weil sie es jetzt brauchen. Sie wollen das so durchziehen, dass es nicht auffällt. Es ist gut, dass Russland von Leuten mit kühlem Kopf geführt wird, dass der Oberbefehlshaber das gelassen hinnimmt. Letzte Woche hat er noch geschrieben auf Telegram, der Herr Medvedev, er finde, dass Deutschland sich auf einen Krieg mit Russland vorbereite und hatte auch gesagt, Russlands ewige Gegner, die Deutschen, seien erneut zu Erzfeinden geworden.
Naja, und entscheidend ist, dass da im Hintergrund, wie er auch schon sagte, wir vergessen das Ganze nicht, aber sie sind nicht so nach dieser westlichen Manier empörungsbereit, dass alles sofort ausflippt oder sonst etwas, sondern da irgendwelche Jugendfeste gerade eröffnet werden und man sich auch wirklich auf die wesentlichen Dinge, zum Beispiel der Familie und der Grundlagen der eigenen Kultur und so weiter noch nebenbei konzentriert. Aber auf der anderen Seite ist es eben halt so, es ist wie ein Hubraum, der dahinter steht, also ein relativ großes Drehmoment, also Techniker werden das wissen. Also Russland ist mehr die Harley und nicht die Zünder mit hoher Drehzahl. Das ist eben halt ein Unterschied.
Sehr schön, das verstehen die Männer jetzt besser, wie du das erklärt hast. Die Berliner Zeitung, die hat gerade einen Beitrag veröffentlicht, wo der russische Präsidentensprecher Peskow nochmal zitiert wird. Und der spricht eben doch über konkrete Angriffspläne von Seiten der Deutschen auf russisches Territorium. Also so ganz widmet man sich jetzt allein der Familie nicht dort in Russland, sondern ich denke mal, da tagen einige Krisenrunden, Andreas. Peskow sagte außerdem, die durch den veröffentlichten Mitschnitt bezeugte Lage deute auf die direkte Verwicklung des Westens in den Ukraine-Krieg hin. Und übrigens, wir kommen gleich auch an weitere ausländische Statements großer Zeitungen. Deutschland scheint doch jetzt in den Fokus wieder als Täter zu rücken. Und das Ganze könnte natürlich sehr unangenehm ausgehen, denn hier heißt es auch noch von Herrn Peskow, dass der Mitschnitt deutlich mache, dass man im Inneren der Bundeswehr Pläne für Angriffe auf das Territorium der Russischen Föderation inhaltlich und konkret diskutiert. Dazu bedürfe es keiner juristischen Interpretation. Das sei alles mehr als offensichtlich.
Naja, das ist ja natürlich klar. Wenn ich sage, der macht jetzt seine Jugendorganisation, dann heißt das nicht, dass da im Hintergrund nicht das Getriebe natürlich läuft. Die sind ja nicht blöd, sondern die bereiten sich natürlich schon vor auf alle Eventualitäten. Denn wir sehen, dass an die Westgrenze von Russland, nämlich in den baltischen Staaten, momentan ein NATO-Truppenaufmarsch mit mobilen Einsatzkommandos und schwerem Gerät stattfindet, man jetzt gerade ein Manöver macht, wo man in Polen quasi Notbrücken über die Weichsel legt, um dann eben halt die Truppen dort rüber zu bringen. Das sind schon ziemlich klare Kriegshandlungen. Normalerweise kann man das als Manöver auch durchaus bezeichnen, aber nicht unter den gegebenen Umständen. Wir wissen, in welcher großen Kriegsgefahr Europa sich jetzt bewegt. Unter diesen Bedingungen würde man jedes Manöver, wenn man friedensinteressiert wäre, absagen, um auf gar keinen Fall in ein falsches Licht reinzukommen. Stattdessen wird das Manöver ja quasi sogar wie einen Kriegsaufmarsch ja schon kommentiert, auch von den westlichen Seiten.
So, wir gucken mal weiter. Die britische Times hat einen großen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift: Deutscher Luftwaffenchef enthüllt geheime britische Operationen in der Ukraine. Und zwar geht es ja auch darum, dass diese Offiziere gesprochen haben über britische Tätigkeiten und Aktionen in Sachen Ukraine. Und was schreibt die britische Times dazu? Der Chef der deutschen Luftwaffe nutzte eine unsichere Telefonleitung, um hochsensible militärische Geheimnisse zu besprechen, darunter auch den Einsatz britischer Leute vor Ort, die Deutschland bei der Stationierung von Marschflugkörpern in der Ukraine helfen könnten, wie berichtet wurde. Und dann wird der ganze Hergang beschrieben, auch Generalleutnant Ingo Gerhards namentlich genannt, drei hochrangige Offiziere der Luftwaffe, die eine handelsübliche Webex-Videokonferenz-Software genutzt hätten, um über eine Büroleitung für streng geheime militärische Planungen zu diskutieren, dass auch dieses Gespräch, ich lasse das noch mal Revue passieren, dass die Zusammenhänge noch mal klar sind, dass das angebliche Gespräch von der Chefredakteurin des russischen Staatsfernsehens Simonian veröffentlicht wurde und von Russia Today, die eine Audiodatei auf ihrem Telegram-Kanal geteilt hatte und eben auch in diesem Zusammenhang behauptet hatte, es zeige, dass deutsche Offiziere darüber diskutierten, wie man die Krimbrücke angreifen könnte. Und man spricht auch darüber bei der Times, dass also die Authentizität nicht mehr in Frage gestellt wird, auch von den Deutschen oder auch von der Agence France-Presse überall bestätigt wurden. Und man zitiert den Kanzler, der die Lage als sehr ernst bezeichnet und spricht darüber, dass diese 38-minütige Telefonkonferenz eben am 19. Februar stattgefunden hatte. Und dann geht es eben darum, da gehen wir auch gleich rein, dass die Briten in diese Sache mit hineingezogen wurden in diesem Gespräch. Nämlich hat der Offizier gesagt, wenn wir nach den Liefermethoden gefragt werden, dann ist das so. Ich weiß, wie die Briten das machen. Sie transportieren sie immer in gepanzerten Ridgeback-Fahrzeugen. Sie haben mehrere Leute vor Ort. Andreas, und damit erfahren die Briten, dass die Deutschen mit diesen wirklichen geheimen Informationen ja relativ beliebig umgehen.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber es geht hier natürlich auch darum, dass das jetzt Russland natürlich für sich nutzt. Denn die Russen wissen natürlich, wer wogegen ist. Und die wissen auch, welche Engländer und welche Amerikaner und welche amerikanischen Akzente, die wir rausbekommen haben, von Zivilisten beispielsweise dort auftreten. Und ich meine, wenn ein amerikanischer Offizier in der Ukraine Ende bereits ist, nur weil er zivil ist und keine Uniform anhat, dann bleibt er trotzdem immer noch ein Offizier, weil er natürlich in einer geheimen Mission dann eben halt unterwegs sind. All diese Dinge sind bekannt. Was hier das Spannende ist an der Qualität ist, dass diese ganzen Dinge jetzt von Russland aus geleakt werden. Und das ist der Punkt. Und zwar ohne, dass sie selber was dazugeben, sondern indem sie ganz einfach nur die Originaldaten rausgeben. Und ich möchte nicht wissen, was sie noch im Hinterhalt haben, was sie jederzeit auch plötzlich veröffentlichen könnten, wo dann plötzlich das Ganze zusammenbricht. Und ich habe so das Gefühl, dass in der Bundeswehr, in der Harthöhe und eben halt auch in verschiedenen anderen Bereichen, jetzt auch der Politik momentan eine Krisensitzung nach der anderen läuft, und zwar auf Hochtouren, und die Presse nur eine Aufgabe hat, die Wogen zu glätten und die Leute unten zu halten und so weiter, dass bloß nicht rauskommt, welche tatsächlichen Strategien man eigentlich fährt.
Immer wieder frage ich mich trotzdem, ob eventuell diese ganze Aktion nicht doch eine Entscheidung von einem dieser hochrangigen Offiziere gewesen sein könnte, um vielleicht zu verhindern, was schon auf der Strecke war, nämlich ja, eine Einmischung Deutschlands direkt in diesen Krieg.
Das wäre das Stauffenberg-Syndrom, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, weil die heutigen Menschen, die das dann gemacht haben, sich dann natürlich ganz bewusst auch ins Feuer stellen, nämlich ins gegnerische Feuer ihrer eigenen Vorgesetzten in der Politik und vor allem auch der Bündnispartner der NATO. Also man kann das nicht ausschließen, aber das ist Spekulation.
In der heutigen Zeit kann man sich kaum noch vorstellen, dass jemand sich aus seinem sicheren Sessel erhebt und in den Widerstand geht, um ein Land zu retten.
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Aber wir haben heute eine Zeit, einige trauen sich das, und in der alternativen Szene sehen wir ja immer mehr, die das auch tun. Und das ist ganz wichtig. Das Wichtigste zur Zeit, was wir haben, sind die alternativen journalistischen Plattformen, die immer wieder bedienen, aus verschiedenen Seiten auch Fehler machen, auch subjektive Dinge mit reinbringen. Aber das können die Hörer der Alternativen sehr wohl unterscheiden. Weshalb wir ja auch Wert darauf legen, dass wir Mainstream und Alternativ gegeneinander stellen und die Menschen dann selber sich ihre Dinge ausrechnen können, was dahinter steht. Wir bekommen oft mal Anschreiben, wie könnt ihr denn so etwas dann reinstellen? Ja, natürlich, weil wir es immer reinstellen wollen. Wir wollen ja, dass alle Seiten beleuchtet werden.
So, also hier die Briten sagen oder zitieren Herrn Gerhards, diesen hochrangigen General, der eben auch bemerkt hat in diesem Telefonat, Großbritannien habe ukrainische Flugzeuge mit Storm Shadows ausgerüstet und könne bei der Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine helfen. Und dann wird berichtet, dass ein anderer dieser Offiziere, bei dem es sich vermutlich um Brigadegeneral Frank Gräfe handelt, zur Vorsicht gemahnt habe. Und er hatte ja auch gesagt, dass jeder Formulierung, die uns in den Konflikt verwickeln würde, dass man da vorsichtig sein müsste. Aber ja, der Herr Gerhards, der hat halt sich da schon sehr deutlich ausgedrückt. Und es heißt hier weiter, der Luftwaffengeneral beschrieb sogar, wie das Militär der deutschen Öffentlichkeit vorgaukelt, dass der Informationsaustausch bei der Zielerfassung für die Raketen von dem Taurus-Hersteller durchgeführt wird. Und er wird dann wörtlich zitiert. Das ist natürlich ein Trick, aber aus politischer Sicht sieht es wahrscheinlich anders aus. Wenn der Informationsaustausch über den Hersteller läuft, dann hat das nichts mit uns zu tun.
Ja, und damit sagt er ganz offen, wir sind am Krieg beteiligt, aber wir verschleiern es. Und aus russischer Sicht muss das Ganze natürlich anders interpretiert werden. Er gibt nämlich zu, dass Deutschland sich bereits im Krieg befindet und das Ganze auch nur noch zu vertuschen versucht. Mit anderen Worten, die Kriegserklärung ist damit indirekt ja schon gemacht worden. Man muss sich jetzt mal vorstellen, nicht, was sagt jetzt ein wissenschaftlicher Dienst des Bundestages dazu, sondern was sagt Russland dazu, wenn die Russen sagen, es ist bereits damit die Kriegserklärung geführt worden. Und damit auch der 2+4-Vertrag der Wiedervereinigung Deutschlands, haben wir neulich gesprochen, hinfällig. Das heißt, in dem Moment könnten sie wieder sagen, okay, wir werden jetzt die alte DDR wieder aufbauen und wieder besetzen. Was das für Konsequenzen hätte, das kann sich ja gar keiner richtig vorstellen. Natürlich wird man das nicht mit sich machen lassen. Aber man erkennt jetzt, in welcher brisanten Situation ist und was man ist. Und was jetzt als einziges noch helfen könnte, ist, sofort die weiße Fahne zu hissen und zu sagen, wir sind sofort zu Friedensverhandlungen bereit und zu sagen, bitte lasst uns diesen Wahnsinn stoppen, bevor es eskaliert. Das könnte sein, denn wenn plötzlich eine einzige Detonation plötzlich stattfindet, das können sogar falsche Flaggen aus eigenen Reihen sein, um es den Gegnern zuzuschieben, wir wissen es nicht einmal, dann könnte sich ein Flächenbrand entwickeln und den kriegt man nicht mehr in den Griff. Das wird über Jahre laufen und genau dieser Begriff der jahrelangen Kriegsstrategie in Europa, die wird ja auch schon diskutiert in der westlichen Welt.
Also auf jeden Fall ist man in Großbritannien nicht amüsiert über die Sache, zumal ja letzte Woche schon indiskrete Äußerungen von Herrn Scholz gefallen waren über die Stationierung der britischen Storm Shadow Raketen in der Ukraine, die von den Verbündeten als Gefährdung des britischen Militärs und des diplomatischen Personals vor Ort verurteilt wurde. Und ja, man weist in diesem The Times Artikel durchaus auch darauf hin.
Naja, und wir sehen immer wieder, insgesamt läuft es im Fazit darauf hinaus, Deutschland ist schuld. Ausrufezeichen. Deutschland ist schuld. Ob das die Wirtschaft ist, ob das der Ukraine-Krieg ist, ob das sonstige Dinge sind, egal was, Deutschland ist immer schuld. Und hier gilt es tatsächlich, sich mit der Geschichte Deutschlands über Jahrhunderte hinweg auseinanderzusetzen, um hier die Zusammenhänge zu verstehen. Aber das geht eben nicht im Schnellverfahren. Und wenn man es kurz macht, kann man sich nur verfransen und dann kommt sofort die Keule.
So, jetzt schauen wir nach USA. Wall Street Journal hat berichtet, Business Insider auch, die haben das mit übernommen. Überschrift lautet, durchgesickerte Tonaufnahmen, die von russischen Spionen beschafft wurden, enthüllen, dass Deutschland in Erwägung zog, der Ukraine Raketen zur Zerstörung einer wichtigen Krimbrücke zu geben, also der wichtigen Krimbrücke in diesem Fall. Und das wird dann auch berichtet über das Gespräch, das russische Spione heimlich aufgezeichnet hätten, an dem hochrangige deutsche Militärs beteiligt waren. So berichtet das Wall Street Journal. Die Beamten, heißt es weiter, besprachen Pläne, der Ukraine Raketen zu schicken, die die wichtige Krimbrücke zerstören könnten. Und das Ganze wurde auch bestätigt gegenüber dem Wall Street Journal. Also hochrangige deutsche Beamte haben das bestätigt. Und dann wird hier auch noch mal dargelegt, General Ingo Gerhards, Luftwaffenchef, mit einigen anderen Offizieren. In der Präsentation sollte dargelegt werden, wie Deutschland die Taurus, eine Langstreckenlenkwaffe, an die Ukraine liefern könnte und wie viele Raketen nötig wären, um die Kertschbrücke zu zerstören. Und es heißt jetzt, die Raketen waren eine der wichtigsten Forderungen der Ukraine an Deutschland. Nach Angaben des europäischen Raketenherstellers MBDA hat die Taurus eine große Reichweite von etwa 310 Meilen und verfügt über eine Tarnkappenfunktion, mit der sie sich der Radarerfassung entziehen kann, sodass sie auch auf komplexere Infrastrukturen wie eine Brücke gerichtet werden kann. Und es heißt hier weiter bei den Amerikanern, das ist der Hauptgrund, warum der deutsche Kanzler Scholz, sehr zur Enttäuschung einiger Beamter in Scholz' Kabinett, der Ukraine eben die Waffen nicht liefern wollte. Das hatte er ja auch begründet. Und Andreas, wenn jetzt hier schon dargestellt wird, wie die Taurus arbeitet und wie die konkret zielgerichtet auch eingesetzt werden kann, dann ist das ja offenbar auch etwas, was beunruhigend zu sein scheint.
Naja, es ist ja in wörtlicher Rede sogar einer von diesen Oberbefehlshabern dort im Zitat auch ganz klar zu hören, der sagt, ich habe jetzt das Zitat nicht, aber sinngemäß, wir brauchen aufgrund der langen Struktur dieser Brücke 10 bis 20 solcher Raketen. Und das Problem ist, dass diese Poller, auf die die stehen, diese Säulen, auf denen diese Brücke letztendlich ruht, dass die extrem stabil und groß sind. Und er sagte ja auch, jetzt stellt euch mal vor, wir hauen da mit dem Ding rein und dann ist da nur ein Loch in diesem Ding drin, das heißt ein Loch in dieser Säule, in diesen Trägern der Brücke. Und dann sagt er, dann stehen wir aber dumm da. So in der Sache, wir stehen dann dumm da. Wer ist denn jetzt wir? Spricht er für Deutschland oder spricht er für die Ukraine? Oder war er jetzt ein ukrainischer Offizier? Nein, das war ein deutscher Offizier, der davon spricht, wir stehen dumm da, wenn dieses Ding nicht gelingt und diese Krimbrücke nicht gesprengt wird, weil dann nur ein Loch im Pfeiler ist.
Die Amerikaner, also das Wall Street Journal, die geben vielleicht auch einen Hinweis hier, einen dezenten. Da heißt es, das durchgesickerte Audio bestätigt nicht, dass Deutschland definitiv Taurus-Raketen an die Ukraine schicken würde. Das Leck könnte die Chance, dass die Ukraine die Waffen erhält, weiter gefährdet haben, so Analysten.
Ja, ja, also das ist genau die Rolle rückwärts, die man dann an der Stelle natürlich macht. Unterm Strich gesehen, wie gesagt, spielt es gar keine Rolle mehr, wer sie liefert. Es geht schon darum, dass die Deutschen unmittelbar daran beteiligt sind, diesen Anschlag gegen diese Brücke auf russisches Staatsgebiet eben halt mitzusteuern und mitzuplanen und mitzuorganisieren und dann entsprechend auch die Leute auszubilden. Das heißt also, hier versucht man immer irgendwie so eine kurze Kurve zu machen, so eine Steilkurve nach dem Motto, eigentlich sind wir gar nicht daran beteiligt. Aber das entscheidet nicht Deutschland, das entscheidet Russland letztendlich. Und die haben jetzt mittlerweile genügend Futter. Und wir wissen ja noch nicht, was sie doch an weiterem Futter haben, was noch kommen könnte.
Ja, es wird hier auf jeden Fall in dem Bericht auch die russische Seite abgebildet. Wir verlangen Erklärungen von Deutschland. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums. Jeder Versuch, hat sie gesagt, sich der Beantwortung von Fragen zu entziehen, wird als Schuldeingeständnis gewertet. Und das Wall Street Journal hat offenbar versucht, auch ins deutsche Verteidigungsministerium hineinzufragen und auch ins Bundeskanzleramt. Aber man habe am Wochenende nicht darauf reagiert.
Naja, und aus diesem Grunde wäre es jetzt wichtig, dass das Verteidigungsministerium auch einen entsprechenden Minister hätte, keinen Krieg, sondern einen echten Verteidigungsminister mit einem entsprechenden militärischen Know-how und einer hohen Intelligenz mit dieser hochsensiblen Situation umzugehen. Und wenn er dann in seiner ersten Pressekonferenz von einer Propaganda spricht, von dem Versuch, Deutschland zu spalten und wir dürfen den Russen nicht auf den Leim gehen und uns an diesen Spekulationen beteiligen, das ist ja eine Beleidigung mittlerer Intelligenz, was er da abgezogen hat. Und das bringt das Ganze natürlich noch mehr ins Kochen, wenn man natürlich dann auch noch sich für dumm verkauft fühlt, wenn diejenigen, die das aufdecken, hinlegen und sagen, das sind die Beweise und irgendeiner mit fadenscheinigen Begründen einfach sagt, oh ja, stimmt ja alles gar nicht.
Wir gucken nach Italien, die HuffPost Italien, die berichtet auch ganz breitflächig darüber. Russia Today enthüllt Abhörprotokolle zwischen deutschen Militärangehörigen, die besprechen, wie man den Ukrainern bei einem Angriff auf der Krim mithilfe der mächtigen Taurus helfen kann. Und dann heißt es gleich, peinlich für Berlin, das sich gezwungen sieht, die Lieferung von Raketen nun zu dementieren. Und dann fängt man dort an, im Spiegel ein paar Informationen zusammenzutragen. Ist das Ganze authentisch gewesen, ja oder nein? Und dann heißt es weiter, die Peinlichkeit nahm sofort zu und veranlasste Berlin, eine interne Untersuchung einzuleiten, um herauszufinden, woher das geheime Gespräch zwischen Bundeswehrsoldaten stammt. Scholz wird zitiert, ernste Angelegenheit und so weiter. Aber man stellt jetzt hier Fragen. Wer hat die vertraulichen Informationen weitergegeben und warum jetzt? Die am meisten zitierte Idee ist, heißt es, dass die russische Spionage dahinter steckt und die Informationen im Moment der Not durchsickern lässt. Nämlich dann, wenn der Druck der Verbündeten auf Kanzler Scholz wächst, Taurus-Raketen an die Ukraine zu liefern. Und da wird dann Herr Kiesewetter zitiert. Und es heißt dann, viele andere Gespräche, das sagt der Kiesewetter nochmal wiederholt hier, könnten abgehört worden sein und in Zukunft durchsickern, wenn es für Russland nützlich ist. Das schreiben Sie ja alle, Andreas. Der Kiesewetter wird fast weltweit jetzt auch zitiert. Der kann sein Glück wahrscheinlich gar nicht fassen, dass er berühmt wird. Aber was ist denn damit eigentlich gemeint? Warum wird das immer wieder herausgestellt, dass Russland noch mehr in der Hinterhand haben könnte?
Naja, weil man jetzt natürlich Muffe hat davor. Und wir müssen doch einfach mal erkennen, wir haben hier den größten Militärskandal seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland hier zu verzeichnen. Und wir sehen im Prinzip, mit welcher Art hier die Sachen abgewickelt werden. Pistorius, der einfach nur da so ein bisschen vor sich hin blökt und spricht von Verschwörungen und spricht von Spekulationen. Ein Herr Scholz, der sagt, ich habe gesagt, es wird sowieso keine Taurus-Raketen geben. Das habe ich gesagt. Und wenn ich das sage, dann ist das natürlich so, als ob Herr Scholz grundsätzlich das hält, was er sagt. Ich denke daran, wie er ganz klar sagte, er ist gegen eine Impfpflicht und ein paar Monate später war er plötzlich für eine Impfpflicht. Also diese Geschichte ist natürlich auch so, dass wir es mit, und das ist die große Gefahr, mit Menschen zu tun haben in führenden Positionen, zumindest offiziell führenden Positionen, und wo ich mir Sorge mache, dass sie einfach die intellektuelle Leistungsfähigkeit nicht haben, mit diesen Situationen angemessen umzugehen und sich dieser Brisanz überhaupt klar sind. Ich warte jetzt noch darauf, dass irgendwann unsere Außenministerin Frau Baerbock natürlich auch noch was dazu sagt. Dann ist der Kohl nämlich richtig fett. Und das Problem ist einfach, wir haben hier mit einem Personal zu tun, welches mir persönlich große Sorge macht.
Ich möchte mal weiter hier lesen in der HuffPost. Da wird Herr Scholz zitiert mit den Worten, die Entsendung solch mächtiger Waffen sei ausgeschlossen, ohne die Gewissheit, dass sie nicht gegen das russische Hinterland und Territorium eingesetzt werden. Cruise Missiles könnten sogar in Moskau einschlagen. In diesem Fall wäre Berlin, heißt es hier, direkt in den Krieg mit Wladimir Putin verwickelt und würde die gesamte NATO mitreißen. Um den ordnungsgemäßen Einsatz zu gewährleisten, wäre es dann angebracht, deutsches Militärpersonal zur Überwachung in die Ukraine zu entsenden. Aber auch dies würde eine aktive deutsche Rolle in dem Konflikt bedeuten. Und weiter heißt es hier, indem er die Entsendung der Taurus ablehnte, beging der Bundeskanzler jedoch einen weiteren diplomatischen Patzer. In Anspielung auf Großbritannien und Frankreich, die im Gegensatz zu den USA und Deutschland bereits Langstreckenraketen an die Ukraine geliefert haben, fügte der Bundeskanzler hinzu, deshalb, und das sage ich in aller diplomatischen Abstraktheit ist das hier übersetzt worden, haben auch andere dafür gesorgt, dass sie genau wissen, wo sie landen. Im Falle Deutschlands würde das bedeuten, dass es sich an der Entsendung von Personal in die Ukraine beteiligen müsste, um die Taurus zu manövrieren. Ich denke, das kommt nicht in Frage, Scholz. Und hier wird es kommentiert, ja, schlechter Ausgang. Scholz hat öffentlich vorgeschlagen, dass die Franzosen und Briten im Konfliktgebiet den Ukrainern beim Manövrieren der Langstreckenwaffen helfen sollten, um sicher zu sein, dass die Raketen da auch landen, wo sie landen sollen.
Also was ich noch viel dramatischer finde, ist dieser erste Abschnitt, wo Herr Scholz ganz offen davon spricht, dass diese Cruise Missiles oder andere Langstreckenraketen, die auch schon bereits geliefert wurden, sogar Moskau erreichen könnten. Man muss sich über diese Brisanz einmal im Klaren sein, dass irgendwo in Mexiko oder in Kanada beispielsweise eine russische Organisation in der Lage wäre, eine Bombe losschicken zu können, die eventuell sogar nicht über Radar zu erfassen ist, um damit zum Beispiel das Weiße Haus wegzubomben. Man muss sich mal vorstellen, dass einfach mal immer im Gegenzug, wie würde das wohl wirken? Die Welt wäre in Aufruhr, in absoluter Aufruhr. Und hier werden die Dinge so nebenbei benannt, so nach dem Motto, das könnte passieren, dann könnte das noch und dann wäre das noch eventuell. Und das sind eigentlich diese Dimensionen, die nicht angemessen diskutiert werden. Und wir wissen, dass Russland eine Atommacht ist. Und man kann auch mit kleinen atomaren Sprengköpfen, die haben die Ultraschallrakete. Dagegen ist im Prinzip die Taurus auch schon wieder unterlegen. Und wenn wir wissen, dass sie nur eine einzige Rakete losschicken könnten, dann wäre natürlich ein Prozess in Gang, den man dann einfach von einer Sekunde zur nächsten nicht mehr wettmachen kann. Und dann kommt ja genau diese Kettenreaktion, über die wir hier sprechen. Es geht darum, diese Zündschnur zu verhindern, dass eine solche Kettenreaktion überhaupt zustande kommen kann. Und wenn ich sehe, wie flockig sie darüber reden mit ihren Strategen, dann sagen die einen das, dann sind die anderen sauer, die haben es ja auch schon geliefert. Worüber reden wir hier gerade?
Ja, eventuell ist ja eben doch durch diese geplante Abhörerei, eventuell geplante, würde dafür sprechen, dass hier etwas verhindert werden könnte, was dramatische Ausmaße gehabt hätte.
Ja, wir sehen ja im Prinzip, wie man jetzt mit den Offizieren umgeht, die das jetzt gemacht haben. Denn nach Grundgesetz müssen sie inhaftiert werden. Nach Grundgesetz haben sie einen schweren Straftatbestand, einen schweren Straftatbestand. Sie haben gegen das Friedensgebot des Grundgesetzes verstoßen in einer Art, die gefährlich ist und alleine schon, um ein Zeichen zu setzen gegenüber Russland, wäre es sinnvoll, diese Leute ja dann sofort zu inhaftieren, um ein juristisches Zeichen zu setzen, dass diese Leute eben nicht tragfähig sein können. Das wäre eine Maßnahme. Und wenn die das aber so offen gemacht haben, dann besteht auch die Chance, dass das Ganze eben halt auch zum ganzen Spiel gehört und dass es eben halt nicht so ein Stauffenberg-Attentat sein könnte.
Ja, es wird hier die Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des britischen Parlaments, Alicia Kearns, zitiert. Sie sagt, die Unterstellung von Bundeskanzler Scholz, britisches und französisches Personal benutze Marschflugkörper, die der Ukraine gespendet wurden, sei falsch, unverantwortlich und ein Schlag ins Gesicht der Verbündeten. Und die HuffPost kommentiert es mit den Worten, Berlin scheint praktisch isoliert.
Ja, und damit zeigt man übrigens auch, dass Berlin eh kein Verbündeter ist und übrigens auch nicht war. Das kommt jetzt einfach so raus. Also wenn man dann spricht auf der einen Seite von der Verbündeten-Situation und auf der anderen Seite eben halt von der Isolierung. Und die Isolierung ist nicht neu. Die läuft ja schon seit Jahren. Seit 2022 ist Deutschland schon immer relativ isoliert gewesen und immer am Pranger gewesen von allen anderen. Ich denke an diese Tauschgeschäfte der Leopard 2 Panzer oder 3, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, wie das damals gelaufen ist, wo es ja auch nur um Verschleierungstechniken ging und Deutschland stand immer irgendwie am Pranger, ökonomisch sowieso.
Ja, und Herr Macron hat sich auch geäußert und der wird hier auch zitiert. Und da heißt es, nachdem er die Ablehnung westlicher Truppen in der Ukraine kassiert hatte, da hatte der französische Präsident Macron nicht mit Kritik an Deutschland gespart. Da heißt es, oder das waren seine Worte, als Scholz also gesagt hat, nee, er macht da nicht mit. Viele von denen, die heute sagen, niemals, niemals, sind dieselben, die vor 2 Jahren sagten, niemals Panzer, niemals Flugzeuge, niemals Langstreckenraketen. Damit wollte er andeuten, dass das deutsche Zögern die Hilfe für die Kiewer Armee verzögert habe. Und die Reibereien zwischen Berlin und Paris, die haben sich nicht beruhigt. Jetzt wird hier auch noch in Le Monde der französische Außenminister Séjourné zitiert, der sagt, wir müssen ehrlich sein und zugeben, dass wir alles, was wir ausgeschlossen haben, 6 Monate später aufgrund der Situation geschickt haben. Also die ganze Situation, vor allem die Einordnung Deutschlands, nicht günstig.
Naja, vor allem sieht man darin, dass jetzt Herr Macron gesagt hat, dass die Verzögerung Deutschland auch die Hilfe der Ukraine verzögert hat. Mit Hilfe meint man Waffen und Töten. Und das ist ja das Interessante. Aber hier wird schon wieder mit reingebaut, dass Deutschland auch verantwortlich ist, dass der Ukraine-Krieg eben jetzt nicht so ausgeht, wie man das gewollt hatte. Auch das steht ja immer dahinter. An der Verzögerungstaktik Deutschlands hat es offenbar gelegen, dass nicht schnell genug geholfen werden kann. Und jetzt kann man natürlich im Unterbewusstsein daraus schließen und sagen, wie steht die Ukraine jetzt da? Und dann stellt man fest, oh, beschissen. Und dann kommt die nächste Frage, ey, könnte da auch Deutschland schuld dran sein? Wie immer.
Die italienische HuffPost, die kramt jetzt natürlich auch in den Meldungen der vergangenen Wochen. Die hatten wir hier auch auf dem Tisch. Da ging es um Rheinmetall, die deutsche Rüstungsindustrie, die rüstet auf. Und das schreiben die hier auch. Deutschlands größter Waffenhersteller plant, Munition direkt in der Ukraine zu produzieren. Das sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger in einem Interview mit dem deutschen Sender ARD. Weiter hatte der gesagt, das ist das Ziel, wir haben das mit einem ukrainischen Partner vereinbart und jetzt wollen wir so schnell wie möglich den Standort festlegen und dort in den nächsten 12 bis 15 Monaten ein Artilleriemunitionswerk, ähnlich dem deutschen, bauen. Und für die Nummer 1 bei Rheinmetall herrscht, wie es hier heißt, derzeit ein weltweiter Munitionsnotstand. Derzeit werde in Europa, aber auch in den USA zu wenig Munition produziert. Die westliche Welt hat aufgehört, sich auf konventionelle Munition zu konzentrieren. Ich denke, so dieser Rheinmetall-Chef, das war ein großer Fehler. Jetzt müssen wir die Produktion erhöhen und zwar so schnell wie möglich. Es ist möglich, innerhalb von 12 Monaten ein Werk zu errichten. Das zerrt das Ausland jetzt raus.
Naja, ich meine, man sieht ja auch daran, und das war ja für mich auch das Erschreckende, mit diesem Wunsch, Rheinmetall dort eben direkt vor Ort produzieren zu lassen und dann konventionell, nicht atomar. Die atomaren Waffen haben ja ein Problem, wenn die gefallen sind, da fällt so schnell keine neue Waffe her. Da braucht man nicht ständig nachproduzieren, während man bei den konventionellen Waffen immer Überlebende hat. Und da kann man natürlich dann nachproduzieren. Und man baut hier, das sieht man ja daran, an ein ökonomisches Modell der Rüstung, nämlich über Jahrzehnte. Wenn man 15 Monate plant für den Bau einer solchen Munitionsfabrik, dann muss man sehen, wie lange dauert das eigentlich, bis ein solcher Bau sich amortisiert. Ich sage mal grob 15 Jahre. 15 Monate Bauzeit, 15 Jahre Amortisationszeit. Mit anderen Worten, man muss ja jetzt quasi auf 15 Jahre Krieg bauen, als Wirtschaftsfaktor, damit sich das ganze Ding überhaupt lohnt. Und daran erkennt man, was im Hintergrund da wohl abgesprochen wird. Also ist alles ziemlich eindeutig.
Ja, es ist ja auch oft die Rede davon, dass das ein lange Jahre andauernder Krieg werden wird. Das sagen ja die ganzen Entscheidungsträger.
Ja, das Problem ist ganz einfach, dass in Deutschland zum Beispiel die Rüstung am Boden liegt. Und wenn man beispielsweise, man redet sogar ganz offen darüber, wenn tatsächlich jemand Deutschland angreifen wollte, wie gesagt, 2 oder 3 neuralgische Punkte allein in einem Stromverteilerwerk würde ausreichen, um Deutschland in einen Blackout zu treiben. Und innerhalb von 14 Tagen wäre Deutschland im Chaos versunken. So einfach wäre die Kriegsführung. Warum macht Russland das eigentlich nicht? Natürlich gibt es da viele Faktoren, aber es spricht auch dafür, dass hier irgendwo immer noch im Hintergrund die Wahrscheinlichkeit noch, man versuchen will aufrechtzuerhalten, über Verhandlungen das Ganze abzuwenden. Es geht ja gerade in einer Situation des Hochpushens, bis irgendwann ein kleiner Funke in der Lage ist, das ganze Ding in Brand zu setzen. Und genau darum geht es jetzt, das zu verhindern.
Hier wird auch, ich denke, das ist auch spöttisch gemeint in dieser italienischen HuffPost-Ausgabe, hier wird auch berichtet, dass nicht nur die deutsche Rüstungsindustrie wie Rheinmetall in Aufruhr sei, sondern der Bundestag habe bereits einen Antrag verabschiedet, in dem gefordert wird, dass Russland den Krieg verliert, was eine Abkehr von der üblichen Position Berlins bedeutet, dass Russland nicht gewinnen darf.
Genau, also man entscheidet, dass Russland den Krieg verliert, genauso wie man entscheidet, dass bis zum Jahr 2015 die Welttemperatur um 2 Grad zurückgeht. Also hier erkennt man eben halt auch die Hybris und auch die Verdummung mittlerweile, mit denen man auch Deutschland jetzt eininterpretiert.
Sehr interessant auch noch ein Aspekt, den wir bis jetzt noch gar nicht hatten, in dieser ganzen Berichterstattung. Wie bereit wäre denn Deutschland nun wirklich für einen Krieg, wenn sie damit hineingezogen werden? Hier heißt es, die Bundeswehr arbeite nach dem russischen Einmarsch an einem neuen Einsatzplan für den Fall einer Eskalation. Der soll bis März fertig sein, zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg aktualisiert und konkretisiert. Dann wird der Kommandeur des Territorialkommandos der Bundeswehr, André Bodemann, zitiert, der gegenüber dpa gesagt hat, wir bauen derzeit 6 Regimenter auf, wollen aber bei der Abteilung des deutschen Einsatzplans klar festlegen, was wir tatsächlich brauchen. Und im Hinblick auf eine Ausweitung des Konfliktes plane Deutschland, den Großteil seiner Truppen an der Ostfront zu stationieren, während es die Verteidigung der Heimatfront hauptsächlich Reservisten überlassen würde, um Infrastrukturen, strategische Knotenpunkte, Industrien, logistische Knotenpunkte, Rangierbahnhöfe, Netzwerke, technologische Infrastrukturen zu schützen. Aber dann bezieht man sich auf die Webseite des Verbands der Reservisten der Bundeswehr, wo berichtet wird, dass die Reservisten zu kämpfen haben. Es wird hier zitiert, der Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern, Brigadegeneral Uwe Nerger, der warnt. Er sagt, wir kämpfen verzweifelt um Menschen, die zuverlässig Reservedienst leisten. Wir sollten nicht den Fehler machen, zu suggerieren, dass wir genügend Personal haben. Nein, wir haben nicht genügend Personal. Berlin bereite sich darauf vor, mehr ziviles Engagement im Verteidigungsbereich zu fordern. Nach Angaben der Bundeswehr, so die Huffington Post, soll die militärische Ausbildung der künftigen Heimatschützer sicherheitsorientiert und umfassend sein und den Umgang wörtlich mit Pistolen, Maschinengewehren und Panzerfäusten, den Häuserkampf, die Flugzeug- und Drohnenabwehr sowie die politische Bildung beinhalten.
Naja, also was hier interessant ist natürlich ist, dass man davon spricht, dass deutsche Soldaten an die Ostfront gelegt werden, also quasi direkt den russischen Gegnern gegenüberstehen. Und das möchte ich nochmal ganz kurz nochmal in Erinnerung an unseren letzten Podcast, das war nicht der Sonderpodcast, sondern, oder was, war das der Sonderpodcast, wo wir über die 2+4 Verhandlungen gesprochen haben, das war der Sonderpodcast. Und diese 2+4 Verträge besagen eindeutig die Friedenspflicht Deutschlands gegenüber den Alliierten. Und hier sehen wir im Prinzip, dass genau das Gegenteil hier forciert wird. Und das ist eben halt eine Situation, wenn ein 2+4 Vertrag, da muss man sich vertragen und alle müssen letztendlich auch ihre Vertragssituation einhalten und einer ganz klar dagegen verstößt, ganz offen, dann ist der Vertrag nichtig. Es geht hier um die Wiedervereinigung, weil viele fragen ja immer, Deutschland hat keinen Friedensvertrag, aber diese 2+4 Verträge, jetzt gibt es viele Argumente, die dafür sprechen, dass die sowieso nicht gültig sind, aus bestimmten Formsituationen heraus, aber wenn wir sie einfach mal als gültig sehen, so wie sie ja auch letztendlich faktisch dargestellt werden, das wären sie gültig, dann verstoßen sie dagegen und in dem Moment müsste natürlich oder könnte Russland jederzeit sagen, wir lösen diesen Vertrag auf. Das sind eben halt diese vielen Baustellen, die sich alle auf dieses kleine Land Deutschland konzentrieren.
Andreas, es gibt noch eine Meldung von Herrn Lauterbach. Der hat auch was mit Krieg zu tun. Wusstest du das?
Nein, aber ich freue mich, dass Herr Lauterbach auch was dazu sagt.
Ja, er möchte gerne, das meldet, wer meldet das? Der Spiegel. Also Karl Lauterbach möchte gerne das deutsche Gesundheitswesen besser gegen Krisen und für militärische Konflikte wappnen. Deutschland müsse sich nicht nur für künftige Pandemien, sondern wörtlich auch für große Katastrophen und eventuelle militärische Konflikte besser aufstellen. Das hat er gesagt gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Spiegel zitiert ihn da. Und weiter hat er gesagt, in Deutschland gäbe es eine Gesetzeslücke, die wir angehen, um für einen Katastrophenfall oder sogar einen militärischen Bündnisfall, so unwahrscheinlich er ist, vorbereitet zu sein.
Ja, also offenbar, es geht alles an jeder Kante darum, den Krieg nicht zu verhindern, sondern sich auf den Krieg vorzubereiten. Und wenn hier nichts anderes ist als die Forderung nach zusätzlichen oder erst errichteten Lazaretten in Deutschland, wo dann Schwerverwundete, wir dürfen nicht vergessen, wenn solche Bomben fallen und so weiter, sind das allerschwerste Verletzungen mit abgerissenen Gliedmaßen und so weiter. Und die Menschen müssen dann natürlich behandelt werden. Ich sage das bewusst so auch in dieser harten Form, weil wir wissen müssen, worum es geht. Also ich bin immer noch in einer fast unfassbaren Grundhaltung, dass ich sehe, dass Millionen Menschen auf Kommando von Herrn Scholz auf die Straße gehen, um gegen eine Himmelsrichtung, nämlich gegen rechts zu demonstrieren. Und auf der anderen Seite hier ein Krieg angezettelt wird, wo das Leben der Bürger, auch der Zivilbürger, hochgradig gefährdet wird und das Ganze eine Petitesse ist.
Ihr Lieben, das war's für heute schon wieder. Ich möchte darauf hinweisen, in unserem Kongress gibt Christopher Vasey, wie übrigens auch in seinem Buch Die Verstandesherrschaft, aber hier jetzt im Kongress ganz aktuell zum Thema Krieg, Hinweise und wirklich gute Empfehlungen, wie wir, wie jeder Einzelne von uns sich beteiligen kann an Friedenssicherung, an friedlichen Gedanken. Und ich werde auch mit Hans-Joachim Marz in diesem Kongress sprechen, wie kommt diese Kriegsbereitschaft in den Menschen auf einmal wieder zustande, nach einigen Jahrzehnten, wo ja auf jeden Fall ein bisschen mehr Ruhe herrschte, und warum können viele nicht erkennen, wie problematisch das Ganze hier werden kann für die Menschen. Aber wie wir uns selbst beteiligen können am Frieden, das berichtet Christopher Vasey, und wir werden auch heute im Abendgebet darüber sprechen. Ich werde einiges von ihm aufgreifen, was wir im Vorgespräch besprochen haben, damit wir uns nicht hilflos fühlen müssen, sondern am Frieden beteiligen, ganz konkret.
Ja, und dieser Kongress wird wohl der wirklich aktuellste sein, den wir je hatten, bei dem, was wir uns gerade vor uns liegen haben und wie man sich zu verhalten hat. Ganz konkret.
Ganz kurz noch, ihr könnt euch 11 Tage noch anmelden. Dann findet er statt, nämlich am 15. bis 17. März. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis später.
Ciao, ciao.